ARD.
Berlin bekommt heute einen echten Modernisierungsschub. Ja, einen Modernisierungsbooster.
Der gordische Knoten Verwaltungsreform, er ist endlich durchschlagen.
Wir haben gemeinsam gezeigt, dass wir das Wohlergehen der Menschen in unserer Stadt über unsere jeweiligen Parteiinteressen stellen können.
Wir haben doch alle zusammen den Eindruck, dass dieses Berlin sich wie Gulliver gefesselt auf dem Boden befindet, nahezu bewegungslos.
Es ist eine demokratische und es ist auch eine antifaschistische Verwaltungsreform.
Der antifaschistische Gulliver bekommt damit noch mehr Fesseln auferlegt.
Huiuiui, da purzeln die Sprachbilder. Der gordische Knoten, der Gulliver, der entfesselt wird. Historisch war auch noch dabei in dieser Woche im Abgeordnetenhaus. Die schwarz-rote Koalition hat mit Hilfe von Grünen und Linken etwas geschafft, an dem sich schon mehr als 25 Jahre lang Vorgängerregierungen die Zähne ausgebissen haben. Eine Reform der Berliner Verwaltung ist beschlossen, dazu sogar die Verfassung geändert. Was bringt das den Berlinerinnen und Berlinern? Das schauen wir uns jetzt genauer an in der Spreepolitik. Außerdem gab es ein spannendes Gerichtsurteil. Berlin autofrei, die Initiative darf ihr Volksbegehren für fast keinen Autoverkehr mehr im Innenstadtring vorantreiben. Und, na klar, der Blick geht auch nach Brandenburg. Da hat die Regierungskoalition von SPD und BSW im neuen Brandenburg-Trend eine gewaltige Klatsche eingefahren. Gerade mal 6 Monate im Amt und dann das. Stürmische Zeiten also jetzt hier in der Spreepolitik. Ich bin Angela Ulrich. Hallo. Und wir starten mit diesem sperrigen Wort Verwaltungsreform. Jan Menzel und Thorsten Gabriel sind bei mir, meine unerschrockenen Kollegen aus der Berliner Landespolitikredaktion. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo auch von mir.
Wie historisch ist das, was am Donnerstag im Abgeordnetenhaus beschlossen wurde? War das denn wirklich so ein Paukenschlag oder haben da manche den Mund sehr voll genommen?
Naja, also man muss schon sagen, nach dem Vorlauf, den vielen Anläufen, Thorsten kann das bestätigen, wie viele Kommissionen, wie viele Experten, wie viele Staatssekretäre haben sich versucht und sind nicht übers Ideenstadium hinausgekommen, mag Reformchen hier, Veränderung dort, aber nun mal wirklich grundlegend das anzugehen, das ist nun diesem Senat unter Kai Wegner gelungen.
Man kann die Frage jetzt stellen, ist das die größte Reform zwischen Land und Bezirken seit 100 Jahren oder erst seit 25 Jahren? In beiden Fällen gibt es gute Argumente, aber insofern ist so ein bisschen den Superlativ zu schwingen nicht verkehrt, ja.
Die Regierungskoalition hat es geschafft, Grüne und Linke mit an Bord zu holen. Also Orchester der Harmonie, wenn ich mal so ein bisschen das Bild weiterführe. Vor allem der Dirigent Kai Wegner wurde ja immer wieder, hat natürlich sich selbst auch gelobt, klar, aber wurde tatsächlich auch gelobt. Wie hat Wegner das geschafft?
In der Tat dadurch, dass er sich sehr zurückgenommen hat, dass er sehr moderierend unterwegs war. Zwischendurch, ja, er hat sich auch selber gelobt und manchmal jetzt in der letzten Phase sozusagen der Verwaltungsreform dachte man schon, naja, ein bisschen dicke trägst du jetzt gerade auf, aber man muss ihm zugutehalten, er hat wirklich es völlig ernst gemeint, dass er, man muss ja sagen, ein Bündnis quasi geschmiedet hat, in dem es wirklich darum ging zu sagen, liebe Leute, wir müssen uns jetzt hier über große Linien verständigen und da soll es auch keine faulen Kompromisse geben, also es das kann man, glaube ich, auch so sagen. Es gab da jetzt am Ende keinen Kuhhandel nach dem Motto, naja, du kriegst da noch das in die Reform rein und ich krieg dafür das, sondern alle waren sich bewusst, dass es mindestens eine historische Lücke gerade gibt, die man nutzen muss, wenn man noch etwas tun will. Also es schwang bei allen immer ein bisschen mit, zu sagen, wenn wir die Verfassung ändern wollen, was wir tun müssen, um diese Reform hinzukriegen, dann könnte es sein, dass das nur noch jetzt mit dieser Zweidrittelmehrheit hier möglich ist im Parlament, weil wir wissen nicht, wie die Wahl ausgeht, die nächste, ob möglicherweise die AfD stärker wird. Und das war so ein bisschen allen bewusst und da haben sich dann alle auch zusammengetan.
Ich muss immer dran denken, als das Ganze losging, das war vor 2 Jahren, dieser ganze Prozess, da gab es einen Wochenendtermin im Wedding in einem Industrieareal, wo sich die, ja, sag ich mal, die Spitzen der Koalition, aber auch der Opposition mit den Bezirksvertretern getroffen haben, ein Arbeitstreffen. Und da kam danach dann ja wirklich Seite an Seite, geradezu strahlend voll des Lobes, Kai Wegner und die grüne Bezirksbürgermeisterin Hermann aus Kreuzberg raus. Und da war schon klar, da ist irgendwie so ein bisschen was wie ein Geist gewesen. Da hat was gezündet und da ist was möglich.
Misstöne gab es aber bei der AfD, denn die ist ja nicht mit an Bord. Christine Brinker, die Fraktionschefin, die sagt immer wieder, ihr wolltet uns ja auch nicht. Stimmt ja auch, oder?
Na, Christine Brinker hat ja im Parlament auch gesagt, es ist nicht alles grundverkehrt, aber es geht nicht weit genug. Allerdings muss man sagen, es ist, glaube ich, auch der Art, wie die AfD Politik macht, geschuldet, dass man sie nicht unbedingt ins Boot holen möchte. Sehr radikal, sehr populistisch und vielleicht auch nicht gerade darauf bedacht, dass Dinge gelingen. Und das ist schon auch, glaube ich, so konzipiert gewesen, kam in den Reden durch. Also antifaschistische Verwaltungsreform war ja so ein kleiner Lacher noch in der Parlamentsdebatte von Tobias Schulze, dem linken Fraktionschef. Aber da ist was dran, insoweit als dass sich die anderen Parteien auch vorgenommen haben, wir wollen zeigen, dass wir als Demokraten Dinge lösen, regeln können. Und ich glaube, Kai Wegner meinte, wir brauchen die Schreihälse nicht.
Nee, genau das. Und vor allen Dingen, das wurde auch, finde ich, so, wie soll man sagen, für die Demokratie sehr beispielhaft für mich abgebildet. Obwohl man an einem Strang gezogen hat, war das am Donnerstag keine Debatte, bei der man sagen kann, da war alles weichgespült. Da haben alle nur sich gegenseitig auf die Schulter geklopft. Das Schulterklopfen gehörte dazu. Aber es wurden eben auch die Unterschiede zwischen den Parteien deutlich. Und das hat spannenderweise eben auch, und da hat man auch gemerkt, Kai Wegner als regierender Bürgermeister, der hat genau begriffen, wie es laufen muss. Der hat es am Ende auch nochmal betont, hat gesagt, ihr habt ja gesehen, die Grünen, Bettina Jarasch, die hat ganz bewusst auch Finger in Wunden gelegt. Und wir sind uns da nicht einer Meinung. Aber das gehört dazu, bei den großen Dingen zusammenzustehen und ansonsten aber auch demokratisch miteinander zu streiten.
Das wurde, glaube ich, in der Debatte auch nochmal deutlich. Die AfD hätte ja eine Chance gehabt, die Bühne im Parlament zu sagen, Verwaltungsreform, wir wollen sie aber 1, 2, 3, 4 so und so haben. Die Chance hat Christine Brinker, zumindest habe ich es nicht gehört, nicht genutzt. Sie hat eigentlich sehr pauschal den regierenden Bürgermeister attackiert, mit seiner Politik abgerechnet. Also das war nun kein Vorschlag, wie man Verwaltungsreform anders besser machen könnte. Mhm.
Aber Sternstunde der anderen Parteien zusammen beschreibt ihr ja hier. Gucken wir uns mal diesen Inhalt an, Verwaltungsreform. Was heißt das eigentlich konkret? Weil da ist ja immer die Rede, Schluss mit Behörden-Ping-Pong, ist ja auch so eine Art Phrase. Was konkret passiert jetzt?
Konkret ist es so, dass im Grunde die Aufgaben, die der Staat hat und insbesondere das Land Berlin in Zukunft hoffentlich klarer geordnet sind, dass also völlig eindeutig geregelt ist, diese Aufgabe erledigen die Landesbehörden und diese Aufgaben sind bei den Bezirken angesiedelt. Da gab es bisher so etwas wie ein Vakuum an manchen Stellen und an manchen Stellen auch ein Gerangel um Kompetenzen. Hängt, manche sagen auch historisch, schon damit zusammen, dass 1920 mal die Gemeinden Charlottenburg, Wilmersdorf und sowas mal in Berlin eingemeindet wurden und sich starke Rechte miterkauft haben. Im nächsten Schritt muss man immer daran erinnern, vor 25 Jahren gab es mal eine Bezirksreform, da wurde Berlin von 23 auf 12 Bezirke verkleinert. Auch da haben sich die Bezirke ein bisschen Macht im Ringen zuerkauft, dafür, dass sie sich verkleinert haben. Und all das hat dazu geführt, dass so ein bisschen so ein wirres Geflecht entstanden ist an Zuständigkeiten. Und das ist eine Facette der Verfassungs- und Verwaltungsreform, dass dieses Geflecht jetzt auseinandergezogen wird und versucht wird zu sagen, nee, wir müssen doch hier gucken, wer ist wofür zuständig.
Aber da ist man ja noch nicht fertig. Das war ja jetzt nur der erste Schritt, genau das auseinanderzuziehen, dieses Wurzelwerk, das passiert jetzt, Jan.
Ja, es gab die schöne Bild, dass jetzt praktisch vielleicht nur 20% dieser notwendigen Gesamtreform für die Verwaltung erledigt worden sind, aber die entscheidenden 20%, die das Fundament bilden. Und jetzt muss eben der Kleinkram, sag ich mal, ein bisschen despektierlich gemacht werden. Also man muss wirklich sagen, das sind die Zuständigkeiten, die liegen dann bei den Bezirken, die liegen beim Landesamt, die liegen dann bei der Senatsverwaltung. Da geht es um 4.000, glaube ich, verschiedene Aufgaben, die der Staat so wahrnimmt. Und dann wird es auch nochmal tricky und heikel und sicherlich auch nochmal Widerstand geben, weil das klang so ein bisschen an, dann auch die Frage ansteht, ja, was macht der Staat eigentlich künftig noch und was eben auch nicht mehr? Denn das ist Teil des Ganzen, dass auch man sich von Aufgaben verabschieden wird. Und das wird natürlich so sein, dass die es dann betrifft, auch Bürger oder Institutionen oder Verbände, sagen werden, nee, das geht ja gar nicht, das brauchen wir ja weiterhin. Aber
habt ihr da Beispiele?
Naja, ich glaube, es kann zum Beispiel so sein, wenn es dann um Bewilligung von Dingen geht, dass man die Dinge anders handhabt, dass es auch vielleicht für die Betreffenden, die sowas machen wollen oder die diese Anträge stellen, anders laufen wird. Es kann auch sein, dass bei Verwaltungsschritten, die kommen, es gibt ja immer das Beispiel Zebrastreifen, dass dafür 18 verschiedene Verwaltungsschritte erforderlich sind, um einen Zebrastreifen auf die Straße zu bringen, dass da möglicherweise auch was verkürzt wird und dann wiederum Menschen, Stellen, Behörden, Politiker, die auch gerne Einsprüche dann vielleicht geltend gemacht haben, sich dann wieder ausgebremst sehen. Naturschutz ist zum Beispiel, Bauen, wo zum Beispiel auch dann Dinge auftauchen könnten, wo Institutionen sagen, jetzt sind wir aber in unseren Rechten gar nicht mehr gehört worden. Das kann alles im Zuge dessen noch passieren, dass dann auch klar wird, diese Verwaltungsreform, die sorgt vielleicht für Beschleunigung, aber auch vielleicht für eine Vereinfachung, die gar nicht jeder möchte.
Und verbunden ist das eben auch damit, dass das Land mehr Durchgriffsrechte erhält und im Zweifelsfalle auch stärker und früher schon sagen kann, so und so wird's gemacht. Es gibt immer ein prominentes Beispiel, auch um dieses Zuständigkeits-Ping-Pong zu beschreiben. Das war zuletzt die Cannabis-Teillegalisierung auf Bundesebene. Da gab es dann sozusagen die Bundesgesetzgebung, die muss aber ja auf Landesebene mit Leben erfüllt werden, Stichwort die ganzen Anbauvereine. So, auf Landesebene in Berlin wären theoretisch 2 oder sogar 3 Senatsverwaltungen zuständig gewesen federführend. Keine wollte es machen, die Gesundheitsverwaltung nicht, die Justizverwaltung nicht. Und wenn in Berlin oder wenn es so ist, dass keine Senatsverwaltung irgendwie eine Verordnung dazu herausgeben will oder sich zuständig sieht, dann wurstelt jeder Bezirk für sich alleine rum. Und die Senatskanzlei, der regierende Bürgermeister quasi, hatte auch keine großen Durchgriffsrechte zu sagen, pass mal auf, liebe Gesundheitsverwaltung, dich mache ich jetzt zuständig dafür, du regelst das jetzt. Sondern am Ende musste es über viele Einzelgespräche und Goodwill-Aktionen dazu kommen, dass die Zuständigkeiten klar geregelt werden. Und sowas soll in Zukunft halt vermieden werden.
Aber es hört sich weiterhin so an, als ob da gerade im Kleingedruckten der Streit schlummern könnte. Man hat ja jetzt zwar eine Einigungsstelle installiert, wo dann die großen Streite beigelegt werden, aber wenn da jetzt kleinteilig einzelne Maßnahmen weggenommen, woanders hingeschoben werden, womit rechnet ihr? Geht das jetzt relativ geräuschlos, nachdem es erstmal beschlossen ist, oder geht der Streit jetzt erst richtig los?
Wir haben ja eigentlich nicht jetzt regelmäßig die ganz großen öffentlichen Konflikte. Also Görlitzer Park war so ein Beispiel, Bezirk versus Senat, Zaun ja, Zaun nein, sowas. Ich glaube, das kann immer mal wieder passieren, dass solche Konflikte irgendwie aufpoppen. Aber ich glaube, es hilft eine andere Regelung, dass gesagt wird, so ein neues Prinzip soll jetzt kommen. Wer was bestellt, eine Leistung will, der muss dafür auch bezahlen. Und das ist, glaube ich, total entscheidend, dass nicht ein Land, ein Senat sagen kann, ha, Bezirk, nun bist du aber dran und musst hier liefern, aber kriegst dafür keine Menschen, kriegst dafür kein Geld, mach mal einfach. Und das wird, glaube ich, so ein bisschen beide Seiten bremsen und auch vielleicht für beide Seiten so ein Stück weit ja, Vernunft einkehren lassen, dass man Dinge auch mit diesem Augenmaß dann handelt.
Eigentlich banal, dass man sagt, wenn man Leuten Aufgaben überträgt, dass man ihnen auch das Geld und die Ressourcen dafür zur Verfügung stellt, steht jetzt in der Verfassung drin und ist deswegen auch besonders wichtig. Was man auch sagen muss, ist, also wir reden hier, glaube ich, von 4.000 Verwaltungsaufgaben, die überprüft werden. Bei vielen ist es ja grundsätzlich erstmal unstrittig, wer zuständig ist und wer was macht. Also ich glaube, am Ende blieben, korrigiere mich,
800 ungefähr,
800, bei denen es unklar war, und dann wurde man noch geunkt, naja, dann gibt es noch so 300 davon, für die keiner zuständig sein will oder so. Also da bleiben zwar noch genügend Konfliktfälle übrig, die jetzt besprochen werden müssen, aber ein Großteil ist auch alltägliches Handeln und da ist auch relativ klar, wer was macht.
Jetzt haben die Parteien erstmal noch gesagt, wir haben da gemeinschaftlich was geschafft für die Demokratie. Aber der Wahlkampf startet ja. Womit rechnet ihr, wenn das Ganze umgesetzt werden soll, ab kommendem Jahr, diese Verwaltungsreform, und wir uns dann ja im Wahlkampf in Berlin befinden, 20. September kommenden Jahres ist wieder Landtagswahl hier. Wird dann da doch mehr gestritten werden und diese demokratische Allianz ächzt? Wie seht ihr das?
Also das wird auf jeden Fall passieren, zwingend, zwangsläufig dann, wenn auch die Spitzenkandidaten feststehen, bei der CDU wissen wir, wer es sein wird, der regierende Bürgermeister wird nochmal antreten, da muss man kein Prophet sein, aber auch wenn das alles geklärt ist, dann werden auf jeden Fall Konflikte wieder aufbrechen, unterschiedliche Positionen nach vorne geschoben werden. Das betrifft aber, glaube ich, dann weniger die eigentliche Verwaltungsreform, die ja dann eher eine Grundlage bildet, dann wird man eher wieder streiten übers Geld, was eben nicht da ist. Und die Frage, geht das wenige Geld dann eher in Verkehrsprojekte? Nutzt man es für soziale Belange? Braucht man es für die Infrastruktur oder für Wohnungsbau oder für Wirtschaftsförderung, whatever? Das ist, glaube ich, das, was dann die Parteien stärker beschäftigen wird.
Und ein Aspekt, der bei der Wahl dann auch noch eine Rolle spielen wird, ist bei dieser Verwaltungsreform, es wurden jetzt Politikfelder, große Felder definiert, wo bestimmte Aufgaben zugeordnet wurden schon zum Teil und jetzt letztendlich noch ein bisschen zugeordnet werden müssen. Und das bedeutet auch, diese Politikfelder dürfen nach einer Wahl nicht wieder auseinandergerissen werden. Also das, was wir häufig erlebt haben, da kommt eine neue Koalition zusammen, dann werden die Ressorts, die großen, verteilt. Also da gibt es dann neue Senatsverwaltungen für A, B und C. Das wird es auch weiterhin geben. Aber man kann jetzt nicht sagen, aber den Bereich Antidiskriminierung, den retten wir mal jetzt noch von der Justiz rüber zur, keine Ahnung, Stadtentwicklung oder irgendwas, was keinen Sinn macht oder so. Also man kann schon neue Verwaltungen bilden, aber die einzelnen Abteilungen, die sollen zusammenbleiben. Und auch das soll dann dafür sorgen, dass mehr Arbeitsfähigkeit und schnellere Arbeitsfähigkeit nach einer Wahl wiedergegeben ist. Das, glaube ich, sind so Fragen, da wird man sich auch relativ schnell einigen können, weil am Ende des Tages profitieren ja, egal wer regiert, davon, dass man klare Zuständigkeiten hat.
Klare Zuständigkeiten, tja, ich habe das Gefühl, da werden wir noch ganz schön oft drüber reden, wie es denn wirklich wird. Die Verwaltungsreform ist beschlossen. Jan Menzel und Thorsten Gabriel waren das. Danke euch beiden.
Sehr gern.
Und Jan, du bleibst gleich bei mir. Wir wollen nämlich noch einen schnellen Blick auf ein Thema werfen, das ja ein echter Hinhörer war in dieser Woche. Erstmal hören wir wirklich hin. Achtung! Erkannt, was da los ist?
Ja, Verkehrslärm, mein Weg zur Arbeit hört sich so ähnlich an.
Es gab eben viel Lärm erst, danach Ruhe auf der Straße, man hört die Vögel zwitschern. Und genau so stellt sich das eine Bürgerinitiative in einigen Jahren in Berlin vor. Fast keine Autos mehr in der Innenstadt. Huch, wie das?
Ja, es soll sozusagen den Weg nehmen über ein Volksbegehren und einen Volksentscheid. Die Idee ist in der Tat die, dass innerhalb des S-Bahn-Rings eigentlich privater Autoverkehr so gut wie gar nicht stattfindet. Also Busse dürfen natürlich noch fahren, Taxis auch, Wirtschaftsverkehr, Lieferanten, Feuerwehr, klar, Polizei, das ist ja alles notwendig. Und für private Fahrten ist nur noch vorgesehen ein Kontingent von 12 Fahrten an 12 Tagen im Jahr pro individuellem Pkw. Und das ist natürlich schon eine massive Veränderung zu dem, was wir jetzt im Moment noch erleben und was wir jetzt im Moment machen können.
Und die Initiative hat ja für diese radikalen Pläne für den Innenstadtring Unterschriften gesammelt, 50.000. Allerdings, der Senat, dem wurde das dann zu bunt, der hat Stopp gesagt, ist eben vors Verfassungsgericht gezogen. Wie war da das Argument?
Da gab es eigentlich mehrere Argumente. Es wurde, glaube ich, hauptsächlich so argumentiert, dass man meinte, das ist ein zu starker Eingriff in Straßenverkehrsrecht, was Bundessache sei. Und ein anderer Strang der Argumentation war der, das greife doch viel zu stark dann auch in die Persönlichkeitsrechte von Menschen ein, schränke auch die Berufsfreiheit ein, weil zum Beispiel dann ja Kfz-Werkstätten, Tankstellen, Parkhäuser ihr Geschäftsmodell eigentlich gar nicht mehr betreiben können. Das war eigentlich die Hauptargumentation des Senats. Man muss allerdings sagen, schon vor 4 Jahren immerhin. Ne?
Ja, hat gedauert. Aber das Verfassungsgericht hat dann am Ende aber ganz klar gesagt, das oberste Gericht, da können wir mal hören, was die Präsidentin verkündet hat.
Es wird festgestellt, dass der Antrag auf Einleitung des Volksbegehrens Berlin autofrei zulässig ist.
Zulässig, ohne Wenn und Aber. Jan, du bist unser Verkehrsexperte. Hat dich das überrascht?
Mich hat überrascht, dass das so ein ganz klares Urteil war, dass so bam, bam, bam die Punkte abgearbeitet wurden und letztlich die Innenverwaltung Klatsche um Klatsche kassiert hat. Die ganze Argumentation, die ist ja in sich kollabiert. Das hätte ich so in der Deutlichkeit nicht erwartet. Es gab zwar dann im Gericht, sind ja 9 Richter, auch ein Minderheitenvotum. Ein Richter hat sich dem nicht angeschlossen. Er hat gesagt, das ist eher verfassungswidrig, aber die große Mehrheit war so eindeutig und so klar, dass man sagen muss, da hat die Innenverwaltung, glaube ich, sich nicht wirklich einen Gefallen getan. Die Argumentation juristisch stand wohl wirklich auf tönernen Füßen. Und wenn man sich vergegenwärtigt, wie damals die Situation auch vor 4 Jahren war, da war auch ein starker politischer Wille im Abgeordnetenhaus, vielleicht auch im Senat, kann man noch mutmaßen, dass diese Initiative nicht zum Volksbegehren kommen soll. Und das ist, glaube ich, schon ein Punkt, wo man nochmal auch künftig überlegen muss, ob man wirklich mit solchen Mitteln Initiativen ausbremsen möchte.
Die Vorsitzende Richterin Ludgera Selting, ich war da im Gericht und fand das ganz spannend. Trotz ihrer Trockenheit hat sie nochmal ganz klar gesagt, inhaltlich haben wir natürlich gar nichts entschieden. Wir haben nur gesagt, es gibt keine Verfassungsbedenken gegen diese Idee der Bürgerinitiative. Wie geht's jetzt weiter?
Die Schritte sind ja ziemlich klar. Man hat jetzt die erste Stufe genommen. Dann kam der Prüfauftrag der Innenverwaltung, die meinte, nee, das geht gar nicht. Jetzt hat das Gericht entschieden, doch, es geht doch. Also formal rechtlich geht es. Nun hat das Parlament Zeit, 4 Monate sich damit zu beschäftigen, eventuell die Initiativen zu übernehmen. Das wird, glaube ich, nicht passieren, weil die Mehrheiten sind, wie sie sind. Und dann kann die INI erneut Unterschriften sammeln. Dann werden so bummelig 170.000, müsste man zusammenbekommen. Und dann hätte man die nächste Stufe erreicht.
Wenn Volksbegehren dann.
Volksbegehren, genau. Wenn dieses erfolgreich ist, dann wäre das die Voraussetzung dafür, dass auch am Ende ein Volksentscheid rauskommen könnte.
Könnte, sagst du, sehr, sehr vorsichtig. Ich fand auch interessant, sogar die Grünen, die ja immer sehr für weniger Autos, mehr Luftplatz, Grün in der Innenstadt sind. Selbst die Grünen sind ja nicht so richtig begeistert von dem, was da passiert ist oder passieren könnte.
Genau, sie sagen so, dass über das Ob gibt es gar keine Diskussion bei den Grünen. Auch natürlich wollen die Grünen mehr Verkehrssicherheit, wollen mehr Umweltschutz, mehr Luftreinhaltung, mehr Klimaschutz. Insoweit ja, Ziel ist richtig, aber bei den Grünen ist dann doch die Idee zu sagen, naja, ob das nun der Weg ist, den wir brauchen, wahrscheinlich eher nicht. Und da kommt, glaube ich, ins Spiel diese Regelung mit diesen 12 individuellen Fahrten pro Jahr für Pkw. Ist das nicht ein bisschen zu bürokratisch? Ist das nicht eine Sache, die am Ende vielleicht auch viele Menschen, die sich verändern wollen, die mehr für Umweltschutz tun wollen, die weniger Auto fahren wollen, eher doch dagegen aufbringt? Und das ist auch eine, glaube ich, eine klammheimliche Freude auch bei der CDU, die ja von diesem Entscheid gar nichts hält. Da ist man, glaube ich, schon fast auf der Position zu sagen, dieser Volksentscheid, der ist ja gewissermaßen radikal, der hilft uns als CDU im kommenden Wahljahr auch ziemlich.
Weil es so absurd erscheint, einmal im Monat nur noch in die Innenstadt fahren zu dürfen?
Zum Beispiel, oder weil eben auch dann so konkret Regelungen, Anträge, also bürokratische Dinge von den Menschen verlangt werden, dass da eine Mehrheit zu bekommen, das dürfte schwierig werden für die Initiative, glaube ich. Und es dürfte aber eben auch dann, vielleicht wenn die CDU es geschickt anstellt, auch dieser Partei in der Zuspitzung der Themen durchaus helfen.
Jan Menzel über die Initiative Volksbegehren Berlin Autofrei, die hat ein spektakuläres Urteil eingefahren. Jan hat uns die Hintergründe erklärt. Danke dir.
Sehr gerne.
Und während in Berlin also Autogegner feiern und ein regierender Bürgermeister seine Verwaltungsreform historisch nennt, wir haben es ja besprochen, da gibt es in Brandenburg eine Umfrage, die sich für die regierende SPD-BSW-Koalition wie eine schallende Ohrfeige anfühlen muss. Im Auftrag von uns, dem RBB, hat Infratest DIMAP gefragt, und wenn jetzt Landtagswahl wäre, wären die beiden Parteien weit weg von einer eigenen Mehrheit. SPD 23, BSW 9. Amelie Ernst, Brandenburger Landespolitikreporterin, also nicht wirklich historisch, oder?
Nö, also die SPD stand ja letztes Jahr, 3 Wochen vor der Wahl, auch schon mal bei 23%, muss man sagen. Ihr schlechtester Wert im Brandenburg-Trend war 18% sogar, 2019 war das. Trotzdem sind natürlich 23% sicher nicht das, was die SPD sich so vorgestellt hat, ne, als Regierungspartei. Und man kommt auch von einer anderen Zahl, von der Landtagswahl. Damit ist man sicherlich nicht zufrieden und schon gar nicht im Vergleich zur AfD mit 32%. Also die stand nur einmal besser da. Das war eben letztes Jahr, 3 Wochen vor der Landtagswahl. Aber dieser große Unterschied, 32 zu 23, der ist schon markant. Und das ist, glaube ich, was gerade die SPD jetzt schon beschäftigt.
Ja, insgesamt nochmal die Zahlen kurz. SPD 23 minus 5, AfD 32 plus 2, hast du ja schon angedeutet. BSW 9 minus 3, die CDU fast unverändert, 14 minus 1 Punkt, die Grünen 5 ganz unverändert und eben der Sprung der Linken nach oben auf 9%. 5 Punkte hoch, das gucken wir uns jetzt in Ruhe an. SPD und BSW zusammen jetzt nur noch 32%, so viel, du hast es erwähnt, wie die AfD ganz alleine hat. Ist das die Unzufriedenheit über den Haushalt? Was ist da los?
Also der Haushalt spielt da sicher eine Rolle, vor allen Dingen natürlich die Debatte zuletzt um die Bildung. Da gab es große Demos, das hat viele beschäftigt, auch aus der Ferne. Wer Kinder hat, Enkel und so, ist bei diesen Themen da ja ganz nah dabei. Und da hatten ja SPD und auch BSW versprochen, da alles vieles besser zu machen. Bildung hat Priorität, haben wir vor der Wahl gehört, haben wir auch nach der Wahl noch gehört im Koalitionsvertrag. Ja, und da ist der Bildungsetat jetzt zwar tatsächlich größer geworden, um ein paar Millionen, so groß wie nie, das ist so. Und trotzdem werden eben 345 Stellen für Lehrerinnen und Lehrer gestrichen. Und der Betreuungsschlüssel in den Kitas wird auch erstmal nicht verbessert. Und das hat man eben den Regierungsparteien offenbar durchaus übel genommen. Das ist ein Faktor. Dazu kommen dann natürlich noch die Querelen zuletzt um die irgendwann dann doch zurückgetretene Innenministerin Katrin Lange. Das ganze Hin und Her mit dem Verfassungsschutz, mit der AfD, mit dem Verbot oder Nichtverbot. Ne? Also diese Hochstufungsdiskussion als gesichert rechtsextrem. Da hat die SPD, denke ich, auch Profil verloren, weil man gar nicht mehr so richtig weiß, ja, was will sie denn jetzt? Will sie jetzt die AfD politisch bekämpfen oder sich klarer abgrenzen oder Verbotsverfahren oder die Prüfung jedenfalls unterstützen? Das ist nicht so wirklich klar geworden, glaube ich, vielen. Ja, und das BSW auf der anderen Seite, das kommt jetzt einfach in der Regierungsrealität an. Also da hatten ja viele eben die Wagenknecht-Partei gewählt, weil sie gesagt haben, so, wir müssen es anders machen. Das BSW macht einen anderen Stil in vielen Bereichen. Das ist dann in der Realität dann doch immer ein bisschen anders, ne, wenn man wirklich mitregiert. Und trotzdem war Robert Krumbach, der Vizeministerpräsident und BSW-Finanzminister, diese Woche dann mit Blick auf die Zahlen doch eher gelassen.
Sie wissen, dass ich persönlich auf Umfragen nicht so wahnsinnig viel Wert lege. Das sind Stimmungstests, die sind auch wichtig, die haben auch ihre Bedeutung. Aber wir müssen Politik für Brandenburg machen für die nächsten 5 Jahre.
Ja, also er ist ja sowieso nicht der Typ, der jetzt besonders laut und emotional wird an solchen Stellen, aber ich glaube, das ist auch immer mit Blick auf die Zahlen so, ne? Je nachdem, wie sie ausfallen, sagt man dann, ja, wir bleiben gelassen und das ist ja nur ein Stimmungstest oder so. Ne?
Ist denn Dietmar Woidke auch so gelassen? Der Ministerpräsident, der es ja damals bei der Wahl gerade noch so geschafft hat. Jetzt beim Landesparteitag ist er ja zwar auch nochmal zum Chef gewählt worden, der Landes-SPD, aber auch schon da mit ein paar Schrammen. Jetzt in der Wählergunst weiter runter. Kratzt ihn das?
Ich gehe mal davon aus. Also ich denke auch, man sollte irgendwie ein bisschen darauf achten, wie so die Zustimmungswerte sind. Gerade wenn man von über 70% kommt, da war ja Dietmar Woidke durchaus mal, was die Zustimmung betrifft, einer der beliebtesten Ministerpräsidenten in Deutschland. Jetzt sind es noch so 50%, also jeder Zweite sagt, macht er gut, der Dietmar, kurz gesagt. Aber wenn man eben den Anspruch hat, die Brandenburg-Partei zu sein und auch mal ganz andere Zustimmungswerte hat, dann wäre es eigentlich komisch, wenn man jetzt sagt, ach, ist mir doch egal, was die Brandenburgerinnen und Brandenburger von mir denken. Und auch mit Blick auf andere Bundesländer, da stehen viele Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen anders und besser da. Außer vielleicht Berlin.
Wollte ich gerade sagen. Wegner. Kai Wegner hätte sich die Finger geleckt danach.
Der wäre aber gut. Vielleicht ein bisschen neidisch auf den Dietmar nebenan. Aber da ist man, glaube ich, bei jeder Vierte sagt, Kai Wegner macht einen guten Job. Genau. Also das ist vielleicht noch eine andere Nummer. Aber ich glaube, das wäre komisch, wenn Dietmar Woidke sagen würde, auch ist doch ganz gut.
Es gibt ja nun zwei Gewinner im Brandenburg-Trend. Einmal, du hast es ja schon angesprochen, die AfD. Aber eben, wer auch aufhorchen lässt, ist die Linke. Mehr als verdoppelt von 4% auf 9%. Mhm. Der Parteivorsitzende, der Sebastian Walter, der ist zwar ein bisschen vorsichtig.
Ist es eine Auferstehung, weil ja natürlich der Bundestrend hier eine große Rolle spielt. Der Bundestrend, der uns zur Landtagswahl runtergedrückt hat, drückt uns jetzt eben hoch. Ich finde, das ist auch mal okay. Die Menschen merken natürlich jetzt schon nach einem halben Jahr, BSW und SPD regieren an den Leuten vorbei, nehmen die sozialen Probleme überhaupt nicht zur Kenntnis. Es gibt einfach keine soziale Stimme mehr.
Ist das wirklich eine Auferstehung der Linken?
Na, noch nicht ganz, ne? Das ist schon erstaunlich. Erstmal würde ich schon sagen, dass man so schnell nach einer Pleite bei der Landtagswahl wieder die Kurve gekriegt hat, zumindest erstmal in den Zahlen, ne? Sebastian Walter hat es ja selber schon angedeutet, da ist natürlich viel Schub von der Bundespartei dabei und aus dem Bundestag. Wir kriegen ja viel mit, zum Beispiel von Heidi Reicheneck, der Fraktionschefin der Linken. Die macht ja sehr viel von sich reden, auch in Social Media, in Talkshows, aber eben auch im Plenum. Also da kommt viel, was sozusagen dieses Profil als Oppositionspartei, glaube ich, schärft bei der Linken, die jetzt eben hier aber nicht mehr in der Form präsent ist. Also man kann sich, glaube ich, aber nicht darauf ausruhen und sagen, naja, das wird jetzt alles immer so weitergehen, weil in Brandenburg passiert im Moment nicht so wahnsinnig viel bei der Linken. Man hat 2000 Mitglieder neu dazubekommen seit der Landtagswahl, aber ich glaube, da muss man jetzt wirklich dranbleiben aus Sicht der Linken und darauf aufbauen und gucken, dass man auch hier wieder mehr Profil bekommt und nicht einfach darauf wartet, dass der Bundestrend da mitspielt.
Also geborgter Glanz im Moment. Ein bisschen. Bei der AfD ist das genau. Ja wahrscheinlich anders. Die ist so klar stärkste Kraft in Brandenburg. 32%, so viel wie eben SPD und BSW jetzt gerade noch mal zusammen haben. Was heißt das?
Das heißt im Moment vor allen Dingen, dass das Selbstbewusstsein bei der AfD eigentlich gar keine Grenzen mehr kennt. Also der AfD-Landeschef René Springer, der hat ja nach der Umfrage gleich gesagt, dass das quasi ein Signal ist für die absolute Mehrheit bei der nächsten Landtagswahl dann, dass man also nur noch darauf hinsteuert, quasi mehr oder weniger hier alleine Politik zu machen. Und so sieht es eben auch Dennis Holoch, der parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Landtag.
Unser Ziel ist die Alleinregierung in Brandenburg. Wenn das nicht möglich ist, werden wir selbstverständlich auch mit Partnern zusammen regieren in diesem Land, die unseren Kurs gewillt sind mitzutragen.
Aber was ich ja wirklich spannend fand die Woche ist, wie eben die AfD reagiert hat mit Blick auf eine Umfrage, die ja vom RBB kommt. Ne?
Also, Eieiei, genau.
Da ist man ja oft sehr, sehr skeptisch, was uns betrifft hier beim RBB und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da wird uns ja regelmäßig journalistische Unfähigkeit vorgeworfen und zu große Regierungsnähe. Aber wenn die Zahlen dann eben so ausfallen, dann ist man da nicht mehr so kritisch, ne? Und sagt, das ist genau das, was wir sagen. Da ist man bei 32% und das sind Zahlen, die man nicht mehr in Zweifel zieht, auch wenn sie vom RBB in Auftrag gegeben wurden.
Und wenn du jetzt mal einen Strich drunter ziehst, wie geht die SPD-BSW-Koalition mit diesem Dämpfer um?
Ja, wir haben es ja schon so ein bisschen gehört von Robert Krumbach, zumindest nach außen sehr gelassen, vielleicht auch ein bisschen zugelassen. Also würde mich wirklich interessieren, was jetzt intern in den nächsten Wochen so passiert, ob man sagt, wir machen jetzt auch vielleicht, was wir so geplant haben im Haushalt. Wir machen ein bisschen mehr deutlich, wohin wir eigentlich wollen. Das ist, glaube ich, auch so ein Problem, was in den letzten Wochen aufgefallen ist, dass man so dachte, kommt da was im Landtag? Also wo sind denn die Anträge oder wo ist das, was diese Koalition jetzt wirklich inhaltlich ausmacht? Da hat man dann immer auf den Haushalt verwiesen und gesagt, naja, wir arbeiten ja dran so. Da muss jetzt eigentlich einiges kommen und zumindest so ein bisschen Selbstkritik hat man ja gehört vom SPD-Generalsekretär und Landtagsabgeordneten Kurt Fischer.
Die Ergebnisse sind definitiv nicht schön für uns. Sie sind in gewisser Weise nachvollziehbar, wenn man an auch die Herausforderungen und Turbulenzen der letzten Wochen denkt. Sicherlich auch an einen nicht einfachen Haushalt, wo ja auch gespart werden musste. Und zugleich färbt ja auch in gewisser Weise immer der Bundestrend ab, wo wir deutlich schlechter dastehen. Insofern ist das nachvollziehbar, schmerzt aber natürlich schon, wenn man da entsprechend Prozente verliert.
Ja, aber wie gesagt, jetzt gibt es ja einen Haushalt und jetzt kann man nicht immer wieder darauf verweisen, dass man doch jetzt hier noch im Prozess ist und sich gerade erst kennengelernt hat und alles auf den Weg bringt. Nee, jetzt hat man sich ja auch noch neue Schulden genehmigt sozusagen und will damit ja irgendwie politisch auch gestalten. Und das ist jetzt mal ganz dringend notwendig, damit die Leute vielleicht aus Sicht dieser Koalition wieder merken, warum sie die eigentlich gewählt haben.
Verstehen die sich eigentlich untereinander noch?
Ich denke, die verstehen sich und zwar auf dieser pragmatischen Ebene. Also ich glaube, das sind jetzt nicht alles ziemlich beste Freunde, aber so inhaltlich und bei dem, was sie meistens zumindest mit einigen Ausnahmen beim BSW, die ja da kritisch sind, so auf den großen Linien vorhaben, das funktioniert schon auch weiterhin und teilweise dann auch persönlich, aber das ist wirklich eine Zweckkoalition und nicht so, dass man sagt, okay, wir wollten schon immer zusammen irgendwie was machen.
Danke herzlich nach Potsdam, Amelie Ernst aus unserer Landespolitikredaktion zu einer spannenden Umfrage. BSW und SPD ziemlich abgestürzt, die Regierungskoalition Linke und AfD gewonnen. Amelie, ich danke dir.
Sehr gerne.
Und das war's wieder mit der Spreepolitik, unserem Landespolitik-Podcast in einer stürmischen Woche, nicht nur in puncto Wetter, auch in puncto Politik. Und wenn Sie weiter hören mögen, auch im Bund steht einer mächtig im Gegenwind, Jens Spahn, Unionsfraktionschef. Es geht um eigenmächtige Maskendeals des damaligen Gesundheitsministers während der Corona-Pandemie. Alles wunderbar aufbereitet im Hauptstadt-Podcast Berlin Code. Zu finden überall, wo es Podcasts gibt, wie auch uns, die Spreepolitik. Wir freuen uns über Ihre Anmerkungen, Hinweise, Kritik an spreepolitik@rbb-online.de. Danke fürs Zuhören. Tschüss, sagt Angela Ulrich.